Deutschlandfunk. Der Vormittag.
Mit Dirk Oliver Heckmann. Tja, plötzlich ging ja alles ganz schnell. Wochenlang war das gesellschaftliche, das kulturelle und das wirtschaftliche Leben in Deutschland quasi eingefroren. Kaum haben die Zahlen aber belegt, die Ausbreitung des Virus ist einstweilen erheblich abgebremst, überschlugen sich die Ereignisse. Ein Bundesland nach dem anderen kündigte in der vergangenen Woche an, die bestehenden Regelungen zu lockern. Man hatte nicht mal mehr die Zeit, die Videokonferenz zwischen der Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten abzuwarten. Merkel, die von Anfang an vor vorschnellen Öffnungen warnte, sie reagierte, wie man es von ihr durchaus auch kennt. Da der Bund keine direkte Zuständigkeit hat, vermied sie einen Krieg zu führen, den sie nicht gewinnen konnte und überließ den Ländern, in Zukunft über Lockerungen zu entscheiden. Damit verbunden eine enorme Verantwortung der Kommunen und der Bundesländer. Denn sollten in einem Landkreis oder in einer Stadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden innerhalb einer Woche, dann müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Fragt sich bloß, wie das praktisch umsetzbar ist. Haben die Behörden vor Ort die Mittel, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern? Drohen jetzt an vielen Orten neue Flächenbrände? Erkaufen wir die Öffnung von Cafés und Restaurants mit einer steigenden Zahl von Patienten auf den Intensivstationen? Mit mehr Toten möglicherweise auch? Oder ist es nicht ganz richtig, das Leben von Millionen Menschen langsam wieder in die Normalität zu überführen, verbunden mit Hygienestandards wie Händewaschen und Sicherheitsabstand natürlich? Würde eine Fortsetzung des Lockdowns nicht auch viele Opfer bringen? Ruinierte Existenzen, Suizide, vereinsamte Menschen in den Alten- und Pflegeheimen? Neue Normalität. Kommt jetzt die zweite Corona-Welle? Das Thema heute an diesem Montag in Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. Das ist zum einen aus unserem Funkhaus in Berlin zugeschaltet. Otto Fricke von der FDP, deren haushaltspolitischer Sprecher im Bundestag. Guten Morgen, Herr Fricke, herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen aus dem leicht regnerischen Berlin.
Dann hier im Nachbarstudio, Corona-bedingt etwas entzerrt, Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Schönen guten Morgen auch Ihnen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Und last but not least, Karl Lauterbach von der SPD, Gesundheitsexperte der Bundestagsfraktion, Professor für Gesundheitsökonomie und Epidemiologie. Schönen guten Tag, Herr Lauterbach, auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Tja, und heute früh hatten Sie wie immer die Möglichkeit, uns Ihre Meinung schon mal vorab mitzuteilen. Hier eine Auswahl.
Engelmeier, ich verstehe die Menschen nicht, dass sie sich nicht an die Regeln halten können. Sie sollten zumindest nachher ein schlechtes Gewissen haben, wenn die zweite Welle anrollt.
Hier ist Dr. Schulz aus Darmstadt. Die zweite Welle wird kommen, egal was wir tun. Was wir uns eingehandelt haben, ist die größte Wirtschaftskatastrophe aller Zeiten. Finanzkatastrophe, Familienkatastrophe, Schulkatastrophe und was immer noch vergessen wird. Die dritte Welt bezahlt es mit millionenfachem Tod. Auch das haben unsere Politiker verursacht und die Geschichte wird vernichtend über sie urteilen.
Klaus Peters, Köln. Ob sie kommt oder nicht, weiß kein Mensch. Aber die Verunsicherung der Leute wird immer größer. Und die liegt unter anderem an unseren Politikern, die es nicht fertigbringen, uns umfangreich, neutral und vor allen Dingen umfassend zu informieren.
Bolz aus Hamburg. In einem Land, in dem Demokraten und Familien von Wiesen und Plätzen verwiesen werden, beziehungsweise zu hohen Strafen verknackt werden, während Rassisten und Verschwörungstheoretiker sich unangemeldet treffen dürfen und die Polizei steht daneben. In einem Land, wo Auto- und Möbelhäuser der Regierung vorschreiben, dass sie systemrelevant sind und nicht auf ihre Millionen verzichten wollen, in dem Land ist die Gesundheit von uns, den normalen Bürgern, völlig unerheblich.
Hüttinger aus Bremen. Im Moment sehe ich wirklich, dass nur eigentlich aus dem Geld heraus Sachen geöffnet werden, Beispiel Fußball. Es ist einfach klar, wir sind in einem System, Ellenbogen raus, ich zuerst, die Wirtschaft zuerst, das Geld zuerst.
Also durchaus sehr kritische Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer hier zum Thema, die wir zusammengestellt haben. Ja, gehen wir direkt in die Diskussion mal rein. Vielleicht steigen wir mal ganz praktisch mit der Frage ein, wie haben sich die jetzt beschlossenen Lockerungen eigentlich so auf das allgemeine Verhalten der Menschen in Deutschland ausgewirkt? Man hat ja in den Fernsehnachrichten durchaus Bilder gesehen, die zur Sorge Anlass geben. Karl Lauterbach, vielleicht an Sie zunächst die Frage, waren Sie am Wochenende unterwegs? Was haben Sie so gesehen?
Ich bin unterwegs gewesen und zwar im Wesentlichen hier in Köln. Ich bin auch ein bisschen rumgefahren in meinem kleinen Stadtwagen. Und das, was ich gesehen habe, hat mir nicht so gut gefallen, weil die Abstände wurden zu einem großen Teil, also bei Gruppen, die sich getroffen haben, nicht eingehalten. Da wurden auch keine entsprechenden Masken getragen. Das Verhalten hat sich schon sehr stark geändert, ist mein subjektiver Eindruck. Ich bin jetzt zum Beispiel am Aachener Weiher unterwegs gewesen, wo ich sehr regelmäßig
bin. Kennt man in Köln, ist ein beliebter Treffpunkt.
Kennt man, beliebter Treffpunkt, großer Treffpunkt, insbesondere für junge Leute. Mein Eindruck ist, dass gerade, sagen wir, wenn man ins Straßenbild schaut, die, sagen wir mal, 20- bis 30-Jährigen, dass die also sehr viel lockerer jetzt mit der Situation umgehen. Das ist nicht unproblematisch, weil also Analysen von internationalen Wissenschaftlern der deutschen Daten des Robert-Koch-Instituts gezeigt haben, dass die 15- bis 19-Jährigen und die 20- bis 25-Jährigen einen besonders hohen Anteil an der Verbreitung der Pandemie in Deutschland gehabt haben. Von daher hat mir nicht so gut gefallen, was ich sage.
Nicht so gut gefallen. Otto Fricke von der FDP, uns zugeschaltet aus Berlin. Ich weiß nicht, waren Sie in Berlin unterwegs? Haben Sie ähnliche Beobachtungen gemacht?
Ja, ein bisschen kann ich das bestätigen, was der Kollege Lauterbach sieht. Wobei ich sogar sagen muss, ich war das Wochenende bis Sonntagmittag bei mir im Wahlkreis in Krefeld. Und ich kann zwei Sachen feststellen. Also wenn es um den Supermarkt geht, die Leute halten sich an die Regeln. Wenn es um den öffentlichen Personennahverkehr geht, wiederum bei mir im Wahlkreis, die Leute halten sich an den Regeln. Dazwischen, etwa auf dem Marktplatz, wo auch übrigens Maskentragungspflicht ist, hat man das noch nicht gecheckt, beziehungsweise nicht vollständig. Und in Berlin auch wieder, ich bin jetzt mit der S-Bahn hier ins Funkhaus gekommen, alle halten sich an die Maske, aber andererseits siehst du auch wieder Leute zwischendrin, wo du merkst, dass es nah ist. Ich bin sehr gespannt, ob es da neben der Frage Altersgruppen, stelle ich auch fest, auch noch eine Frage gibt, Großstadt, Kleinstadt, findet eine gewisse Anführungszeichen soziale Kontrolle, weil man sich kennt, statt. Da bin ich noch nicht sicher, ob das, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, auch schon so weit ist, dass wir es jetzt in den langsamen Öffnungszeiten weiter behalten und aufpassen, was wir machen.
Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, was haben Sie für Beobachtungen gemacht am Wochenende?
Also mein persönlicher Eindruck, ich bin ja Bonner, ist ein etwas anderer. Und ich glaube in der Tat, es hängt sehr stark an den regionalen Gegebenheiten. Ich bin am Wochenende zum Beispiel am Rhein bei herrlichem Wetter gejoggt. Da sah man eigentlich ganz überwiegend Abstand. Hin und wieder schon auch mal Jugendliche, die vielleicht etwas zu nah beieinander waren. In den Läden funktioniert das aus meiner Sicht völlig problemlos, in Bussen und Bahnen ebenfalls. Bei den Eisdielen wurde es schon etwas schwieriger, aber auch da standen die Leute, so wie ich das feststellen konnte, mit locker 2 Meter Abstand und warteten, bis sie das Eis bekamen und gingen dann auch weg. Das sind ja die berühmten 50 Meter in Nordrhein-Westfalen. Also das scheint jedenfalls regional unterschiedlich zu sein.
Okay, also durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen, aber durchaus auch Anlass zur Sorge bei dem einen oder anderen. Das Robert-Koch-Institut hat ja vorgestern und gestern zweimal hintereinander gemeldet, dass der sogenannte Reproduktionswert, der Reproduktionsfaktor, R-Faktor genannt, mittlerweile wieder bei 1,1 liegt, also über dem kritischen Wert von 1. Das heißt also durchschnittlich steckt ein Mensch mehr als einen Menschen an. Das RKI hat aber auch gesagt, das könnte sich noch innerhalb der normalen statistischen Schwankungsbreite bewegen. Das müsste man jetzt in den nächsten Tagen und Wochen genau beobachten. Dennoch vielleicht an Karl Lauterbach die Frage, ist das möglicherweise schon eine Folge der Lockerung oder der Diskussion darüber?
Das kann durchaus sein. Ich würde das sogar eher unterstellen. Zunächst muss man sagen, der Wert schwankt um 1 herum und das Robert-Koch-Institut hat die Art und Weise, wie der Wert bestimmt wird, etwas verändert, verbessert. Da ist also ein Verfahren darin, das will ich jetzt nicht erläutern, das heißt so viel wie Nowcasting, aber damit ist auch eine Komponente eingebracht worden, die einen Schätzanteil hat. Somit kann der Wert also tatsächlich um 1 herum schwanken, aber Man kann nicht festlegen, ob wir schon über 1 sind oder nicht. Ich wäre aber persönlich nicht überrascht, wenn der Wert relativ rasch wieder über 1 steigen wird, weil wir waren ja nicht deutlich unter 1. Und Sie erinnern sich, es gab ja auch eine Diskussion, ob man so knapp unter 1, also sage ich mal, die Lockerung jetzt schon beschließen soll, auch mit so vielen Fällen, die wir derzeit haben, oder ob man warten soll, bis der Wert mehr Sicherheitsabstand zu 1 hat und auch in die also Fälle so wenige sind, dass man jeden einzelnen Fall gut also nachvollziehen kann. Das war übrigens die Strategie, die ich richtig gefunden hätte. Ich hätte noch gewartet und hätte mehr Abstand also zum R-Wert 1, der wirklich auch praktisch sehr wichtig ist. Denn darüber beginnt das exponentielle Wachstum. Dann verkürzen sich die Abstände, wo es sich verdoppelt. Daher ist es tatsächlich auch ein praktisch wichtiger Wert. Aber ich hätte noch gewartet.
Aber das haben auch die SPD-Ministerpräsidenten anders gesehen. Denn ja, auch dort wurden ja zahlreiche Lockerungen.
Natürlich.
Dann, also die sind Ihrem Rat nicht gefolgt?
Nein, sind dem Rat nicht gefolgt. Das muss man klar so sagen. Also diese Position konnte sich nicht durchsetzen. Das ist aber auch die Position des Helmholtz-Zentrums in Braunschweig und zahlreiche Epidemiologen. Das wäre sozusagen die Südkorea-Strategie Europas gewesen, dass man die Fälle so weit runterfährt, dass man jeden neuen Fall so schnell gut nachvollziehen kann, dass man Brandherde löscht. Das scheint jetzt kaum möglich zu sein. Somit müssen wir hoffen, dass es unter 1 bleibt. Aber ich persönlich ich bleibe skeptisch, ehrlich gesagt.
Otto Fricke von der FDP. Die FDP hat sich ja sehr lautstark mit Christian Lindner unter anderem für eine schnelle Rückkehr zur neuen Normalität sozusagen stark gemacht, die Wirtschaft wieder zu aktivieren. Wie sehr waren Sie jetzt alarmiert von der Nachricht, dass der R-Wert wieder über 1 gestiegen ist?
Also man muss immer sagen, nicht nur für schnell, sondern das Wichtige ist für eine logische. Und ich glaube, das muss man sehen, wenn dann der R-Wert jetzt, ja, mit einem Schätzfaktor, muss man natürlich auch sehen, wir werden nachträgliche Korrekturen da bekommen, dann muss man natürlich sagen, Achtung, aufpassen, skeptisch sein. Und ich gebe dem Kollegen Lauterbach recht, wir müssen sehen, inwiefern wir jetzt die Einzelfälle, siehe das, was wir jetzt in Coesfeld erlebt haben, siehe auch andere Fragen wie aktuell Rosenheim, dass wir genau einschätzen können, wo die Spots, wo die Verbreiter sind. Und das muss man sich genau angucken. Denn das Zweite, neben der Frage, wann mache ich es, wie mache ich es, ist die Frage beim Wie, dass ich es auch logisch und konsequent mache, dass ich also erkenne, wo geht etwas und wo nicht. Und allerletzter Punkt, es wird auch für uns jetzt ein Test sein, wie gehen wir wirklich dann konsequent mit den Landkreisen und Städten um, wo der von Ihnen eben beschriebene 7-Tages-Wert über 50 liegt. Und das gehört nach meiner Meinung genauso dazu. Wenn du sagst, wir gehen nicht so weit runter, dass wir uns sehr, sehr sicher sind, sondern wir müssen auch immer abwägen, wie wir das insgesamt gesellschaftlich hinkriegen. Dann musst du aber genauso konsequent auch sein, wenn du siehst, es sind Stellen, wo es rübergeht.
Da gehen wir auch noch intensiv drauf ein im Verlauf der Sendung, wie die Kommunen reagieren, welche Möglichkeiten sie eigentlich auch haben, dann zu reagieren. Auch dann mit Gerd Landsberg, der ja für uns deswegen auch hier mit in der Runde sitzt. Aber zunächst noch auf die Frage an Sie, Gerd Landsberg, dieser R-Faktor jetzt über 1%, wie sehr waren Sie da alarmiert?
Also mich hat das eigentlich nicht überrascht. Ich bin auch sicher, dass er in Zukunft schwanken wird. Entscheidend aus kommunaler Sicht ist ja, dass die Entwicklung regional völlig unterschiedlich ist. Letztlich war ja die Entscheidung der Kanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, diesen regionalen Aspekt viel stärker zu gewichten. Wir haben Städte, die sich bereits für Corona frei erklärt haben. Und dann vermitteln sie mal in einer Stadt, wo seit Tagen keine einzige Neuinfektion ist, den Leuten, es darf nicht gelockert werden. Das kriegen sie nicht vermittelt. Und diese Regionalität, auch wenn viele sagen, das ist der föderale Flickenteppich, ich halte die für richtig. Und es ist natürlich eine schwierige Kommunikationsaufgabe und das wird in Zukunft noch schwieriger werden. Zum Beispiel den Menschen im Kreis Coesfeld zu sagen, ja, ihr habt diese 50 Neuinfektionen gerissen, auch wenn, in Anführungsstriche, das sich auf eine Firma beschränkt. Und deswegen gibt es bestimmte Lockerungen dort nicht.
Coesfeld müssen wir vielleicht dazu ergänzen, das ist der Ort, wo die Fleischfabrik beheimatet ist, wo sehr viele zahlreiche Infektionen festgestellt worden sind.
Richtig, und das werden wir aus meiner Sicht immer wieder haben. Und dann ist es Aufgabe der Kommunen und der Gesundheitsämter, die Infektionsketten möglichst konsequent zu verfolgen. Was, wenn sich das beschränkt, zum Beispiel auf dem Altersheim oder auf dem Krankenhaus, weniger schwierig ist. Schwierig wird, wenn man das nicht zuordnen kann. Das ist in der Tat eine Gefahr. Und dann wird vieles, woran wir uns jetzt vielleicht positiv gewöhnen, in bestimmten Bereichen wieder zurückgefahren werden müssen. Ich setze da sehr auf die berühmte Tracing. Tracing-App, die es ja leider immer noch nicht gibt. Und auch da, das habe ich auch in Gesprächen mit den entsprechenden Politikern eingefordert, wir brauchen ein anständiges Kommunikationskonzept. Was bringt die App? Warum sollte ich mir die runterladen? Welche positiven Folgen hat das? Wie erleichtert das die Arbeit der Gesundheitsämter? Bisher findet da eine sehr diffuse Diskussion statt über Datenschutz, ja und nein und Verpflichtung und Ähnlichem. Das finde ich nicht besonders gut.
Da gehen wir später nochmal drauf, Heine Landsberg, auf die Tracing-App. Wir möchten noch ein bisschen aufs allgemeine Ganze schauen. Ich korrigiere auch eine Angabe von eben, nicht über 1%, sondern über 1 ist dieser R-Wert gestiegen. 1%, das wäre ja eigentlich eine gute Nachricht. Und wir wollen aber jetzt an der Stelle den ersten Hörer mit in die Diskussion hineinholen. Das ist Herr Schlüter aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Schlüter.
Guten Morgen in die Runde.
Was ist Ihr Eindruck?
Also ich denke, dass man unser Verhalten mit dem Ausdruck Wohlstandssatt bezeichnen könnte. Wir schaffen es nicht, einige Monate oder auch ein Jahr auf gewisse Freiheiten zu verzichten, Eis essen, Kino gehen, Theaterbesuch, Reisen, bis eben ein Impfstoff oder ein Medikament vorhanden ist. Ich habe neulich gehört und ich unterstelle mal, dass das auch tatsächlich der Fall war, dass Hans Rosenthal während der Nazi-Zeit 2 Jahre in einem Verschlag einer Berliner Laube sich versteckt hielt. Er wollte eben einfach nur überleben in dieser Zeit, die für ihn als Juden ja sehr gefährlich war. Und wir lamentieren heute, wenn gewisse Unannehmlichkeiten erforderlich sind, um das Leben zu schützen. Ich wiederhole nochmal, uns scheint es wirklich zu gut zu gehen. Es gibt ja ein Bonmot, das meines Erachtens Einstein zuzuschreiben ist. Er soll gesagt haben, es gäbe in der Welt 2 Unendlichkeiten, die des Weltalls und die der menschlichen Dummheit. Und bei ersterer sei er sich aber nicht ganz sicher. Ich denke, das als Bonmot zeichnet ganz schön die Situation, in der wir uns derzeit befinden, mit diesen Eröffnungsorgien, Diskussionen und so weiter.
Okay, Herr Schlüter, Ihr Punkt ist angekommen. Herzlichen Dank nach Berlin. Herr Schlüter, Sie haben ja den Namen Hans Rosenthal angesprochen. Wir sind ja verbunden mit dem Hans Rosenthal Platz. Dort steht ja unser Funkhaus unseres Schwesterprogramms Deutschlandfunk Kultur und dort sitzt Otto Fricke von der FDP. Tja, wohlstandssatt, hat der Hörer gesagt, Herr Schlüter. Was sagen Sie dazu?
Also ich bin da vorsichtig. Wir müssen einfach sehen, wir sind eine Gesellschaft, die einerseits in ihrer demokratischen Offenheit und ihrem Wunsch nach Diskurs, in ihrem Wunsch und ihren Rechten auch, das muss man auch klar sagen, zu denen, die da demonstriert haben, wobei ich kein Verständnis für die Art von vielen haben, wie sie demonstriert haben, das ist unserer Gesellschaft inne. Es ist, da diese Gesellschaft so zurückzudrehen, ist nahezu unmöglich. Ich sage das auch bewusst und das ist auch gut so. Deswegen muss ja auch, und da stimme ich Herrn Landsberg zu, müssen wir stärker und klarer kommunizieren, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen, wie Dinge funktionieren. Und zweitens, ja, das ist richtig, wir müssen uns beschränken. Ich sehe, dass bei der Frage, was alles an Wünschen an uns als Politiker auch herangetragen wird, was wir wann wie schon machen müssen. Aber mit Verlaub, das sage ich dann wirklich hier am Hans-Rosenthal-Platz sitzend, ich mache da bewusst nie Vergleiche mit der Zeit 33 bis 45, selbst wenn in Anführungszeichen es auf den ersten Blick ein möglicher Vergleich wäre.
Solche Vergleiche sind ja auch immer ein bisschen schwierig. Gerd Landsberg vielleicht aus Ihrer Sicht, was sagen Sie zu dieser Analyse des Hörers?
Also ich würde diese Analyse so nicht teilen. Man muss ja auch mal für die Politiker werben. Sie sind doch in einer ganz schwierigen Situation. Erstens haben wir so eine Pandemie noch nie gehabt. Zweitens sagt unsere Verfassung, es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und der ist, das habe ich ja schon ausgeführt, sicherlich von Stadt zu Stadt und von Ort zu Ort unterschiedlich. Und last not least muss man natürlich auch die gesamtgesellschaftliche Situation sehen. Wenn wir uns nur mal 5 Minuten vorstellen würden, wir ziehen einen Lockdown in der richtigen Härte 1 Jahr lang oder vielleicht sogar 1,5 Jahre durch, was wird dann in dieser Gesellschaft noch übrig sein? Irgendwo muss ja auch das erwirtschaftet werden.
Aber so einen harten Lockdown wie in anderen Ländern hatten wir ja zum Beispiel gar nicht.
Ja, aber die Leute, die jetzt die gewissen Lockerungen, wir sind ja vom normalen Leben meilenweit entfernt, die jetzt sagen, es muss noch viel schärfer sein, das kann man so sehen, das verstehe ich auch, aber man muss auch die andere Seite sehen. Diese Gesellschaft muss auch nach wie vor das erwirtschaften, was wir für das Gesundheitssystem brauchen, was wir für die Renten brauchen. die Vorstellung, man kann das langfristig durchhalten, die halte ich für ehrlich gesagt illusorisch. Und man muss auch sehen, natürlich verhalten sich viele Leute unvernünftig. Und das muss man auch deutlich sagen und das muss auch sanktioniert werden. Das tun wir auch. Aber seien wir doch mal ehrlich, wir haben vor 8 Wochen eine Gesellschaft gehabt, wo es galt, du musst dich sozial engagieren, du musst Nähe suchen, du musst dich auseinandersetzen, du musst dabei sein, du darfst dich nicht absondern. Und jetzt wird der Hebel völlig zu Recht umgelegt, dass das ein Lernprozess ist. Das ist doch ganz klar, aber so schlecht ist er doch nicht gelaufen. Ich komme nochmal auf mein Beispiel Bonn zurück. Da finde ich bisher keinen Laden, wo jemand ohne Maske rumläuft. Das haben die Leute schon verstanden, dass bei 84 Millionen Menschen es natürlich auch immer ein paar Unvernünftige oder Chaoten gibt. Das ist auch normal, aber das können wir aushalten und ich glaube, das halten wir auch aus.
Können wir aushalten, halten wir aus? Karl Lauterbach dazu einen Punkt vielleicht noch.
Ja, also zunächst einmal, ich bin nicht der Meinung, dass die Masken, die wir derzeit überall sehen und tragen, dass die sehr wirkungsvoll sind. Wir haben ja nach wie vor keine hochwertigen medizinischen
Schutzmasken. Ja gut, sie schützen die anderen Mitbürger, das ist ja schon mal etwas.
Ja, aber auch nicht ausreichend. Also wirklich guten Schutz hätten wir, wenn wir zumindest Masken von der Qualität von OP-Masken tragen würden, wo also dann der Schutz besser ist als bei den selbstgemachten Stoffmasken. Zum Zweiten, wir haben eben die Tracing-App noch nicht. Und wir haben auch jetzt nicht die Möglichkeit, also die Zahl der neuen Fälle, die wir jetzt haben, so nachzuvollziehen, dass wir jeden Fall nachverfolgen können, sodass wir früh genug warnen können, sodass nicht diejenigen, die dem Fall begegnet sind, schon andere infiziert haben. Somit sind die Voraussetzungen eigentlich, wenn man ehrlich sind, ist noch nicht komplett gegeben gewesen. Und hier geht es nicht darum, einen Lockdown jetzt für ein ganzes Jahr zu machen, sondern die Frage ist doch die, wäre es besser gewesen, die Rechte der Lockerung und sozusagen die Rechte des Durchgriffes bundeseinheitlich zu steuern, sodass jeder sie versteht und damit noch etwas zu warten, dass wir mehr Abstand haben und dann die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalles niedriger ist. Das war ja die Frage. Es ging ja nicht um die Frage, schließen wir jetzt Deutschland für ein Jahr? Sind die Befürworter des Abwartens und besserer Sicherheit so zu verstehen, dass die ein Jahr nichts wollen, dass die Wirtschaft komplett zusammenbricht? Sondern wir wollten es war ausgerechnet worden, drei Wochen, dann würde es gehen.
Wir kommen auf die Nachrichten zu. Neue Normalität. Kommt jetzt die zweite Corona-Welle? Das Thema hier im Deutschlandfunk an diesem Montagvormittag. Wir diskutieren mit Otto Fricke von der FDP, Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und mit Karl Lauterbach von der SPD. Ich möchte Ihnen 2, 3 E-Mails zu Gehör bringen. Isolde Nauenburg hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich kann mich über manche Zeitgenossen nur wundern. Hätten italienische oder englische Verhältnisse mehr zum Nachdenken angeregt, war es in Deutschland nicht schlimm genug, fragt Isolde Nauenburg. Dann Margund Brandt-Wichers schreibt uns aus einem Landkreis Cuxhaven. Ich gehöre zu dem Teil der Bevölkerung, die nicht mit den schnellen Lockerungen einverstanden ist. Unsere Gesellschaft spaltet sich gerade enorm. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass in unserem Dorf die Uhren anders ticken. Hier war von Anfang an der Shutdown ein Fremdwort. Und was ich am Wochenende im Fernsehen gesehen habe, wie schnell viele Menschen in der Öffentlichkeit fast alle Regeln missachtet haben, macht mir doppelte Sorgen. Und auf der anderen Seite dann eine E-Mail von Wolfgang Daub. Er schreibt, Zitat, wann hört endlich die Panikmache mit Corona auf? Der wirtschaftliche Schaden, der bereits mit der ersten Welle durch Politik und Medien angerichtet worden ist, wird nicht zu bezahlen sein. Und diejenigen, die es am härtesten treffen wird, werden auf Jahre an den Folgen der Panikmache zu leiden haben. Da sie keine Arbeit mehr finden werden, Alleinerziehende, Asylanten und andere Ausländer, Ungelernte und Schulabbrecher. So die Meinung von Wolfgang Daub. Und am Telefon begrüße ich jetzt unsere Hörerin Frau Tiergarten. Und zwar ruft sie an aus Bad Kreuznach, wenn ich das richtig sehe, Frau Tiergarten. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich drangekommen bin.
Es ist uns ein Vergnügen.
Ja, also ich sehe es anders als der Anrufer oder den Sie eben zitiert haben. Ich finde es recht unverantwortlich, dass jetzt eben so sehr geöffnet wird, weil wie Herr Lauterbach gesagt hat, hätte man eigentlich jetzt noch 1 oder 2 Wochen mit unseren vergleichsweise moderaten Schließungen die Zahlen weiter runterdrücken können. Mein Bruder lebt in London, da ist das viel gravierender und die haben wirklich Angst rauszugehen, weil die Sterberate so wahnsinnig hoch ist. Und weswegen ich aber ursprünglich angerufen hatte, war, jetzt haben wir ja unsere Heldinnen und Helden in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sehr gefeiert und beklatscht. Aber wer denkt denn jetzt an die, wenn jetzt die Zahlen wieder hochgehen? Ja, zeitgleich sollen aber normale OPs wieder gemacht werden, weil ja manche Kliniken ja auch dann eben rote Zahlen schreiben. Die Schichten sind hochgefahren, die Mindestzahlen pro Station sind ja auch nicht eingeführt worden. Dann weiß man gar nicht, wie viel Pflegerinnen und Pfleger beziehungsweise ärztliches Personal erkrankt ist. Die haben ja auch Familien zu Hause sitzen, die haben also auch Angst. Wer denkt an dieses medizinischen Fachkräfte, wenn jetzt die Zahlen wieder hochgehen? Die haben jetzt sehr unter Akkord teilweise gearbeitet. Mhm. Und wenn die Zahlen jetzt wieder hochgehen, was ja wahrscheinlich ist, weil die Leute denken ja überhaupt nicht dran, dass man erst nach 2 Wochen merkt, dass man überhaupt krank ist. Also ich finde, da muss man noch mal mehr drauf hinweisen. Das ist den meisten Menschen einfach nicht bewusst. Und was den wirtschaftlichen Schaden angeht, der wird noch viel größer sein, wenn jetzt tatsächlich eine zweite oder dritte Welle kommt.
Frau Tiergarten, vielleicht, ich gebe den Punkt gleich weiter mit dem medizinischen Personal sehr gerne auch in die Runde. Aber kurze Rückfrage vielleicht an Sie. Es hängt ja vielleicht auch ein bisschen von der persönlichen Betroffenheit ab, wie man das einschätzt, ob man diesen Lockdown oder Shutdown, wie man ihn immer nennen mag, noch weiter fortsetzen würde, einige Wochen oder nicht, das zu empfehlen. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie stark man in seinem eigenen persönlichen Leben davon betroffen ist. Haben Sie beispielsweise Kinder, die Sie jetzt zu Hause betreuen müssen und nebenher noch Homeoffice machen müssen, da sagen ja viele, da gehen wir auf dem Zahnfleisch.
Also ich habe das jetzt nicht mehr, weil ich älter bin, aber ich war sehr lange alleinerziehend. Mhm. Ich musste Geld verdienen, weil ich kein BAföG gekriegt habe und studieren zeitgleich. Und ich habe meine Kinder oder meinen Sohn auch immer mit in die Uni nehmen müssen. Ich habe nachts gearbeitet, morgens früh aufgestanden, damit ich das irgendwie hinkriege. Also ich weiß, wie das ist. Und deswegen habe ich auch schon vorgeschlagen, dass eben diese Notöffnungen natürlich aus meiner Sicht auch eben für Alleinerziehende sein sollten zum Beispiel, beziehungsweise auch für Familien, die besonders belastet sind. Aber da hatte ich hier im Jugendamt, zumindest bei uns in der Stadt, auch schon nachgefragt. Und da haben die gesagt, dass die das intern auch schon so gemacht haben, dass belastete Familien auch in diese Notfallbetreuung reingekommen sind. Das haben die nur nicht so hoch an die Glocke, nicht so groß an die Glocke gehängt.
Ist vielleicht auch regional ein bisschen unterschiedlich, ne? Also genau, es gibt sicherlich viele, viele Familien oder auch Alleinerziehende, die große Schwierigkeiten haben.
Ja, sicher. Also ich denke auch, also dass jetzt Spielplätze wieder geöffnet werden, finde ich richtig, ja, weil die Leute, die keinen Garten haben mit Kindern, die sind ja wirklich sehr belastet. Ja.
Frau Tiergarten, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Wir wollen ein bisschen sammeln. Als nächster Hörer hat uns angerufen aus Hagen. Herr Schmidt, schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade Ihre Diskussion eben gerade gehört. Also ich bin etwas irritiert, was momentan passiert. Wir in Nordrhein-Westfalen haben Probleme zum Beispiel momentan mit den Schlachthöfen, wie wir es jetzt mitgekriegt haben. Und wenn ich heute Morgen mitgeteilt kriege, dass Shisha-Bars wieder aufgemacht werden können, dass Spielhallen wieder aufgemacht werden können und dass Kneipen wieder aufgemacht werden können, dann gruselt es mir und auch Fitnessstudios aufgemacht werden können, wo die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie reingehen, A, sich nicht die Hände waschen können, B, logischerweise sich nicht umziehen können und geschweige denn auf Toilette gehen können. Also ich bin der Meinung, dass man einen Schritt verkehrt jemand anfängt. Mhm. Ich gebe Ihnen recht, wir müssen zusehen, dass wir immer die Kindergärten und die Schulen wieder am Laufen kriegen und nicht vorher konsumieren, erstmal um das Wichtigste und sich immer kümmern. Und deswegen finde ich den Überbietungswettbewerb, also hier in Nordrhein-Westfalen durch unseren Ministerpräsidenten und die anderen großen Politiker, die sich da überbieten, aus Bayern oder sonst wo, finde ich eben halt nicht korrekt.
Okay, Herr Hagen, Ihr Punkt ist angekommen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Will ich gleich weitergeben an Herrn Fricke von der FDP.
Ja, also ich glaube, wir sehen hier die ganze Bandbreite. Und das ist genau das Problem, vor dem Politik steht. Nämlich, wir müssen abwägen die unterschiedlichen Interessen. Ja, und da der Kollege Lauterbach ist da ja auch jemand, der sagt, wäre da noch weniger Risiko eingegangen, weil es, und das ist ein Problem, mit dem wir zu tun haben. Es gibt keine absolute Sicherheit. Dafür wissen wir auch in vielen Teilen zu wenig. Wir müssen also immer abschätzen, wie hoch sind Wahrscheinlichkeiten, denn Möglichkeiten werden noch lange bleiben. Und das da den richtigen Weg zu finden, das ist nicht einfach. Das sehe ich auch beim Thema Restaurants und so weiter. Deswegen ja auch Bars nicht, Diskotheken nicht. Und wir werden das auch gucken müssen, wie
aber
es geht.
Aber Shisha-Bars hat der Hörer ja,
ja aber das kommt schon gesagt. Moment. Die Begrifflichkeit Shisha-Bar ist dann wieder eine, ohne jetzt wahrscheinlich kann Herr Landsberg das noch viel besser als ich darstellen. Ja, müssen wir genau gucken, sind es welche mit Sitzplätzen? Können die Distanzen gewahrt werden? Wie wird da an der Stelle Shisha geraucht? Das sind einzelne Dinge, die wir genau kennen. Und ich bitte um eine Sache noch klar darzustellen. Das sehe ich an den Briefen, E-Mails und Gesprächen, die ich bekomme. Man kann klar unterscheiden zwischen denen, die eine relative, noch sichere wirtschaftliche Existenz für sich empfinden und denen, das merke ich bei Solo-Selbstständigen, das merke ich bei denen, die jetzt schon in Kurzarbeit sind, die merken, wie soll ich denn als Konzertveranstalter jemals weitermachen, die nochmal irgendwo sagen, aber was ist denn da mit dem Rest? Und diese Abwägung müssen wir machen. Ich finde, die ist im Großen und Ganzen, das sage ich als Oppositionspolitiker im Bund, ist die im Großen und Ganzen gut gelaufen. Und jetzt müssen wir genau gucken, wie machen wir die Details richtig.
Gerd Landsberg.
Ja, vielleicht, was Herr Schmidt gesagt hat. Also die Regelung in Nordrhein-Westfalen sagt ganz klar, ausgenommen von den Öffnungen bleiben bis auf weiteres Bars, Clubs und Diskotheken. Das heißt, die Shisha-Bar darf nicht aufmachen. Das ist keine Gaststätte. Also das ist eigentlich geregelt. Vielleicht einen Satz noch zu dem, was Frau Tiergarten gesagt hat. Notfallbetreuung, das wird ja behutsam ausgedehnt. Wir hatten am Anfang den Fall, beide Eltern müssen in einem sogenannten systemrelevanten Beruf sein. Das hat man gelockert und gesagt, es reicht, wenn eine Person im systemrelevanten Beruf ist. Und dann hat man weiter gelockert und gesagt, dort, wo die Kinder Probleme haben, soziale Probleme, Betreuungsprobleme, da gibt es Härtefallregelungen. Auch die Kinder können in die Kinderbetreuung. Und da kann ich berichten, das ist auch interessanterweise von Ort zu Ort völlig unterschiedlich. Wir haben Kindergärten, da sind keine 5 bis 10 Kinder in der Notbetreuung. Es gibt andere, wo die Eltern Schlange stehen und sagen, wir wollen das Kind in die Kinderbetreuung.
Aber ist das nicht ein großes Problem?
Das ist ein Riesenproblem, übrigens nicht nur für die Kommune und den Kindergarten, sondern insbesondere auch für die Eltern. Ich weiß das aus eigenem Bekanntenkreis, wo gesagt wird, wir halten das nicht mehr länger durch. Wir müssen beide arbeiten, wir sind beide auch engagiert im Beruf und rund um die Uhr Kinder zu betreuen, teilweise noch Homeschooling zu machen, das ist eine Riesenherausforderung. Und deswegen, glaube ich, ist der Ansatz richtig, die Kinderbetreuung hochzufahren, auch wenn sie ein Risiko ist. Da kommt ein weiterer Punkt hinzu. Ein Großteil der Kindergärtnerinnen, und es gibt ja auch Kindergärtner, sind natürlich auch wiederum eine Gruppe, die gefährdet ist, weil sie über 60 sind oder Vorerkrankungen, die können auch nicht eingesetzt werden. Und wir hatten ja schon vorher einen Mangel an Kinderbetreuung. Also das bleibt ein Riesenproblem.
Ein Riesenproblem, das die Schulen ja auch betrifft.
Ja, natürlich, das gilt für Schulen genauso. Ja auch, ja.
Ne? Vielleicht darf ich den Punkt der Hörerin noch aufgreifen, das medizinische Personal, Karl Lauterbach vielleicht, wer denkt an die, an deren Schutz? Und vielleicht verbunden mit der Frage, wie groß ist denn die Gefahr, dass es nun zu einer zweiten Welle kommt?
Ja, das medizinische Personal ist hier ein Schlüsselpersonal, ganz genau. Und wenn das medizinische Personal regelhaft mit einem bestimmten System getestet wird, dann also kann man versichern, dass man sich über das medizinische Personal nicht ansteckt. Das würde auch bedeuten, dass wieder mehr Menschen ins Krankenhaus gehen, die eigentlich für ganz andere Gründe ins Krankenhaus müssen. So einen Testungsplan, einen regelhaften Testungsplan des medizinischen Personals, der auch statistisch sauber dann ausgewertet wird, den haben wir derzeit noch nicht und das ist auch ein Versäumnis. Aber sehen wir, also was ich für die Debatte für wichtig finde, dass man einfach neutral versucht, mal ranzugehen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine zweite Welle kommt? Was sagt die Wissenschaft dazu? Und ich finde am besten diesbezüglich die Studien, die also qualitativ hochwertig aus den Vereinigten Staaten kommen, zum Beispiel von der Harvard School of Public Health, von Mark Lipsitch, die Uni kenne ich sehr gut, weil ich dort selbst also als Gastprofessor seit 20 Jahren aktiv bin. Und die sagen, dass also eine zweite Welle ganz grundsätzlich sehr wahrscheinlich ist. Also sie ganz zu vermeiden ist fast unmöglich, wenn man ehrlich ist. Es ist nur die Frage, wann kommt sie und wie stark. Und da gibt es 3 Szenarien, dass es immer wieder kleine zweite Wellen gibt, sodass man also systematisch immer wieder kleine Wellen hat, die man dann abfängt. Dann gibt es das Szenario, dass es eine starke zweite Welle im Herbst gibt. Das ist, was bei der spanischen Grippe passiert ist. Und dann gibt es also das dritte Szenario, dass eine zweite schwere Welle kommt, zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht wissen. Zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir es einfach nicht vorhersehen können. Das sind die 3 Szenarien. Das erste Szenario bedeutet übrigens nicht Herdenimmunität. Und Herdenimmunität ist auch für Deutschland kein Ziel. Wir wissen mittlerweile über die Krankheit nicht alles, aber wir wissen ein paar Sachen ganz genau. Nimmt man, sagen wir mal, die günstigste Sterblichkeit. Das deutsche Gesundheitssystem wäre nie überlastet. Alle können beatmet werden, die es benötigen und so weiter. Das Best-Case-Szenario kommt. Und wir hätten nachher meinetwegen 50 Millionen Menschen, die am Ende, wenn also dann, sagen wir mal, Impfstoff kommt, infiziert werden, dann wären trotzdem im besten Fall noch 240.000 Leute daran gestorben. Das ist aber der beste Fall. Viel realistischer ist ein Fall von 1% Sterblichkeit. Das ist auch noch viel günstiger als das, was wir jetzt in den Zahlen sehen. Das würde bedeuten, dann wäre eine 500.000 Menschen gestorben, wenn 50 Millionen sich infizieren. Daher müssen wir tatsächlich auf der Bremse bleiben.
Wobei es auch Wissenschaftler gibt, Streeck beispielsweise, der ja sich dort in Heinsberg ja diese Untersuchung gemacht hat, der zum Schluss kommt, dass dort, zumindest dort in dem Bereich, das die Sterblichkeitsrate wesentlich geringer ist,
nämlich bei 0,3. 0,4, das ist 0,4, das, was, ne? Das Beste geht. Ja. Also ich habe Streecks Zahlen quasi genommen. Das sind die, wenn Streecks Zahlen, die in der Wissenschaft von den meisten nicht so optimistisch gesehen werden, ist ein sehr optimistischer Mensch, das ist auch gut, dass auch solche Leute jetzt...
Kann man ja auch schlecht vergleichen.
Nein, kann man schlecht vergleichen, aber sagen wir, seine super optimistische Einschätzung käme durch, dann würde das, wenn wir also Herdenimmunität, sagen wir, fast erreichen würden, dann wären auch 240.000 Deutsche gestorben. Und das will sicherlich niemand. Aber das ist das Best-Case-Szenario. Daher tatsächlich die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle ist hoch, die Sterblichkeit, das durchlaufen zu lassen, ist viel zu hoch. Und ich habe einfach die Sorge, dass wir einen Weg gehen, wo wir für diesen langen Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen ja bis zur Impfung diesen langen Weg gehen.
Wo man auch nicht weiß, wann kommt der Impfstoff,
kommt er überhaupt? Mhm. Genau. Also, dass man für diesen langen Weg jetzt aufgebrochen ist. Am Anfang haben wir sehr viel Glück gehabt. Deutschland steht so gut da, wie wir da stehen. Im Wesentlichen, weil wir Glück hatten. Wir haben durch die bestürzenden Bilder in Italien, haben die Bürger sich sofort sehr vernünftig verhalten. Also der Lockdown war auch wertvoll, das ist ganz klar, der war auch nötig.
Vielleicht war es auch nicht nur Glück, sondern die ganzen strikten Maßnahmen, die ergriffen worden sind.
Ja, aber tatsächlich,
die Vorbereitung in den Krankenhäusern beispielsweise, ist ja nicht nur Glück.
Ja, trotzdem auch Glück hatten. Also man muss ja ehrlich sein, müssen wir uns vor Augen führen. Wenn der Karneval zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen wäre und wir wären dann schon infiziert gewesen. Der Karneval ist so glimpflich gelaufen, weil tatsächlich im Karneval die Leute unvernünftig gewesen sind. Wir als Politik auch, wir haben es nicht verboten, aber es gab so wenige Infizierte, dass es keine Herde gab, außer in Gangl. Aber wenn der Karneval 2 Wochen später gekommen wäre und wir hätten bis dahin die italienischen Bilder nicht gehabt, dann wären wir Italien geworden. Das muss man sich immer ins Gedächtnis führen. Daher also warne ich davor, das auf die lockere Schulter zu nehmen. 2% sind wahrscheinlich immun zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist eine Schätzung. 98% stehen da, wo sie vor 2 Monaten standen. Und daher muss ein systematisches Vorbereiten, ein systematisches Abwenden zumindest einer starken zweiten Welle jetzt im Vordergrund.
Systematisches Vorbereiten ist ein gutes Stichwort für unseren Hörer, Herrn Flesch aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Umgang mit der Pandemie in Deutschland?
Schönen guten Morgen. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Agieren von Landes- und Bundesregierungen in Land und Bund. Ich habe den Eindruck, dass man vor allen Dingen versucht, mit einiger Ruhe und mit einiger Sachlichkeit abzuwägen zwischen dem, was ökonomisch geboten ist und dem, was medizinisch versucht werden muss. Man muss von Versuchen sicherlich sprechen, denn wenn man sieht, die verschiedenen Szenarien, die Herr Lauterbach gerade ausgebreitet hat, dann macht das ja schon eines deutlich. Keiner weiß so genau, was kommen wird. Man weiß nur, dass irgendwas kommen wird. Man weiß irgendeine Form von weiterer Ausbreitung, von auch weiterer Sterblichkeit wird kommen, aber keiner kann es so genau einschätzen. Ergo müssen Regierungen gehen. Ich habe mit einem Freund ganz am Anfang dieser Geschichte mich unterhalten, der sagte, du wirst sehen, nach Ostern treiben sie die Leute wieder an die Arbeit, weil es ökonomisch gar nicht anders geht. Auch das muss man im Blick behalten. Und zwischen diesen verschiedenen Abgründen muss die Politik versuchen, einen Weg zu finden. Was mich eigentlich viel mehr umtreibt im Augenblick, ist die Vermutung, die ich schon immer hatte, dass der schlimmste Virus überhaupt die menschliche Dummheit sei. Wenn ich sehe, dass erwachsene Menschen protestieren, zum Teil auch schon gewalttätig protestieren.
Sie meinen die Anti-Corona-Demonstration vom Wochenende in Berlin, in Stuttgart, in Gera?
Richtig, wenn ich höre, dass Leute glauben, Bill Gates hätte also jetzt irgendwie ein Szenario erfunden, um die Welt in seinen Besitz zu bekommen, etc., etc., wenn ich auch schon höre, dass einige Politiker befürchten müssen und sicherlich nicht ganz zu Unrecht, dass sich dieser Protest in ähnlicher Weise radikalisieren könnte, wie das in Frankreich die Gilets jaunes waren, dann frage ich mich, dann frage ich mich, welches Problem wir eigentlich in unserer Gesellschaft haben.
Sehr guter Punkt. Möchte ich direkt reinbringen, wenn Sie gestatten, Herr Flesch, in die Diskussionsrunde.
Vielleicht noch eine Anmerkung.
Ja, gerne.
Ganz kurz, weil es scheint den Leuten ja egal zu sein, wogegen sie protestieren. Dieselben Leute haben vorher gegen Wirtschaftspolitik protestiert. Es scheint ein Wille zum Protest zu sein, für den die Ursache oder der Punkt, gegen den man protestiert, gar nicht die entscheidende Rolle zu spielen scheint. Und ich sehe ganz viele, ich bin selbst 58 Jahre, hat mich vorhin Ihr Mitarbeiter gefragt, ich sehe ganz viele Leute in meinem Alter dabei und dächte doch eigentlich, dass man in unserem Alter langsam anfinge, etwas vernünftiger und etwas weniger pubertär zu sein.
Gut, das sehen natürlich die Leute, die an den Demonstrationen sich teilgenommen haben, wahrscheinlich etwas anders. Herr Flesch, ich danke Ihnen für Ihren Anruf, möchte den Punkt dann direkt mal an Otto Fricke weitergeben, der uns ja aus Berlin zugeschaltet ist, von
und
der
54
FDP.
Ist, ja.
Ja, und auch deswegen, weil bei der einen Demonstration in Gera hat ja auch Ihr Parteifreund Thomas Kemmerich, der Kurzzeitministerpräsident Thüringens, der ja mit Hilfe der AfD, ich mal zur Erinnerung, sich in sein Amt hat wählen lassen, hat er ja teilgenommen an dieser Demonstration, sich hinterher quasi entschuldigt dafür. Wie gefällt Ihnen das, dass da Ihre Parteifreunde an sowas teilnehmen oder ein Parteifreund?
Es war einer und erstens hat er sich entschuldigt, was ich als Christi jedem Menschen zubillige, dass er Fehler mache. Zweitens muss man einfach klar festhalten, das war schlicht falsch. Punkt, Ende. Man muss da auch erkennen, mit wem man demonstriert, bevor man sich überlegt, an einer Demonstration teilzunehmen, dass das Demonstrationsrecht per se ein essentielles Recht unserer Demokratie ist, ist davon vollkommen unabhängig. Aber ich muss eben immer wieder aufpassen. Und ich darf dem Hörer da ausdrücklich zustimmen. Ich erlebe das auch, dass meine Generation da sehr häufig bei den Demonstrationen dabei ist. Ich glaube, es geht um eine Sache, die wir jetzt hier nicht endgültig klären können. Aber wir sehen, dass sich unsere Welt verändert. Und gerade die letzten Wochen zeigen ja, wie sehr sie sich verändern. Das Wort neue Normalität, so sehr ich es eigentlich nicht mehr hören kann, zeigt aber, es verändert sich. Nicht nur Digitalisierung, nicht nur Globalisierung. Und da haben viele, das muss man auch mal klar und deutlich sagen, Angst. Ob die berechtigt ist oder nicht, ist dann die zweite Frage. Und diese Angst geben viele leider mit Aggression Ausdruck. Und das habe ich auch gemerkt. Ich war letzte Woche vor dem Reichstag, als dort auch eine Demonstration fand, diese latente Aggressivität, dieses fast schon wie ein Raubtier drauf lungern, dass man jemanden anschreien, anbrüllen oder möglicherweise dann auch noch treten kann, zeigt etwas, was für mich nicht nur Protest ist, sondern was eine aus Angst geborene Hilflosigkeit ist. Ich weiß, dass mir das jetzt wieder neue Drohbriefe und ich weiß nicht, was einbringt, aber das ist das, was ich sehe und wo wir mit Vernunft versuchen können, so viel wie wir wollen, es ist manchmal nicht möglich, hier das zu erklären, denn das vielleicht auch noch gesagt, wenn wir uns in Europa umhören, in der Corona-Krise, in welchem Land wäret ihr am liebsten, weil ihr euch da am besten gekümmert, versorgt, umsorgt fühlt, dann sagt die große Mehrheit Deutschland, weil ihr macht das eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr ordentlich.
Aber also man muss natürlich auch sagen, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, dafür darf demonstriert werden oder dagegen und
nein,
dagegen,
das ist die,
dagegen
nein.
nicht. Ne?
Das,
also,
ist der, nein, das ist, die,
das
genau,
ist
der Wesen
der Demokratie und der Grundrechte, Versammlungsfreiheit etc.
Ist die Frage, wie man demonstriert, ist nicht die Frage, wo. Gut, wir haben bei der Frage Meinungsäußerung bestimmte Grenzen, auch aus unserer Geschichte heraus, aber im Grundsatz ist genau das die essentielle Frage, wie man demonstriert und da gibt es klare Grenzen.
Gerd Landsberg.
Also zunächst mal ist es ja völlig richtig, das Demonstrationsrecht steht im Grundgesetz. Das Verfassungsgericht hat ja in mehreren Fällen auch gesagt, auch in diesen Zeiten ist eine Demonstration möglich. Es hat übrigens auch Demonstrationen gegeben, die völlig harmlos gelaufen sind, wo die Leute im Abstand gestanden haben. Darüber wird natürlich in den Medien nicht geredet. Und natürlich hat der Flesch recht.
Ja, die hat man schon gesehen, die Bilder.
Ja, Flesch hat natürlich recht, dass es eine bestimmte Gruppe oder Personen gibt, die sind immer dagegen. Egal was ist und die müssen auch dagegen demonstrieren. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen bewundert hat, ich habe ja die Bilder auch gesehen, also gerade die Kommunen ziehen ja über die Ordnungsämter im Moment den Rechtsstaat richtig durch. Also setzen Sie sich mal mit einer Picknickdecke in Bonn oder wo auch immer und essen was, da haben Sie sofort ein Ordnungsgeld von 250 Euro. Warum haben die Polizeikräfte das so laufen lassen? Das darf man wirklich mal fragen. Ich glaube auch, da muss der Staat, der ja sonst auch ganz konsequent die Maskenpflicht und all dieses prüft, da bin ich auch für, dann muss er in diesen Fällen, glaube ich, auch deutlicher machen, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, die ja immer als Auflage bei den Demonstrationen galten, dann müssen die auch eingreifen. Aus meiner Sicht haben sie das zu wenig wenig getan.
Karl Lauterbach, sind wir jetzt in der Phase, wo dieses Thema enorm zur Polarisierung beiträgt in der Gesellschaft? Sind wir vielleicht in der Phase, die vergleichbar ist mit der Zeit, in der Pegida auftrat und in der Folge dann ja auch die AfD sehr stark wurde, als es um die Flüchtlingspolitik geht, dass auch rechte Gruppierungen, rechtsextreme Rechtspopulisten sich dieses Themas bemächtigen?
Das ist ganz klar der Fall. Das ist zu erkennen. Also wenn Sie sich die Diskussionen in den sozialen Medien anschauen, dann sind es immer stärker auch also rechte Gruppen, die man von vorher auch schon kannte, die versuchen, dieses Thema jetzt aufzugreifen. Die AfD zum Beispiel hat lange Zeit zu also Corona geschwiegen, hatten keine gute also sagen wir Kommunikationslinie, waren auch zerstritten. Die AfD scheint sich jetzt sehr viel stärker in das Lager derer zu schlagen, die sagen, das geht alles viel zu weit, das Virus ist harmloser, die Reaktionen des Staates waren überzogen und also die Medien also berichten hier einseitig, die sind, wenn man so will, hier mit vereinnahmt. Das Ganze also ist eine Maßnahme gegen das Volk und das Volk will das nicht mitmachen, so wie sie das Sprachrohr des Volkes. Das ist ungefähr die AfD-Position zunehmend und auch von anderen rechten Gruppen. Das wird zu einer Polarisierung führen, weil die vernünftigen Menschen, das heißt die Menschen, die sich durch Argumente, Wissenschaft und dergleichen leiten lassen, da gibt es ja auch noch Meinungsunterschiede, wie gefährlich das ist, aber das Gemeinsame ist ja, die folgen den Gründen, die folgen den Zahlen, die wissen, dass der wirtschaftliche Wohlstand, den wir haben, im Wesentlichen der Kombination Vernunft und Wissenschafts-, also Geleitetheit auch zu verdanken ist, die werden sich schwer tun, weil wir sind zum Teil auch selbst gespalten. Wir betonen kleine Unterschiede, zum Beispiel, also wann kommt die zweite Welle und mit welcher Wucht. Wir betonen aber nicht genug das Gemeinsame.
Und Christian Lindner, der FDP-Chef, hat ja erklärt im Bundestag, die Zeit der Gemeinsamkeit sei vorbei.
Das ist aber falsch.
Fricke, ist es nicht unverantwortlich, ganz kurz noch dieses Thema parteipolitisch auszuschlachten?
Nein. Erstens, ob das Ausschlachten ist oder nicht, das wird ja dann der Wähler am Ende entscheiden. Zweitens muss ich ganz klar sagen, die gesamten Gesetze, die am Anfang gemacht worden sind, und deswegen finde ich schon sehr riskant, wenn Herr Lauterbach sagt, das ist falsch, da hat man Einigkeit gefunden. Da sind auch bestimmte Dinge, die Große Koalition in übertriebenem Maße wollte, wieder zurückgedreht worden. Wir sehen das ja jetzt auch bei den weiteren Versuchen, wenn es um Immunitätsausweise und so weiter geht, dass man da Grenzen hat. Und das gehört zu einer Demokratie dann auch dazu, dass man bei der Frage, wie geht es jetzt weiter, nicht einen Diskurs unterbietet und sagt, nee, diskutieren darf du nicht, wie Herr Lauterbach gerade sagte, das ist jetzt falsch. Nicht. Gut, dann müssen wir es aber auch präzisieren. Ob die Meinung falsch oder richtig ist, entscheidet der Wähler. Ob sie besser oder schlechter ist, kommt darauf an, für wen. Wenn uns die Wirtschaft komplett abnippelt und wir am Ende unsere Sozialsysteme nicht mehr funktionsfähig kriegen, unsere Gesundheitssysteme, dann werden uns in 3-4 Jahren andere sagen, warum habt ihr damals? Das ist die Aufgabe, die Politik immer wieder hat. Und für mich ist wichtig, dass wir den Diskurs haben, demokratisch entscheiden und so miteinander umgehen, wie wir drei jetzt hier.
Hier wieder 2-3 E-Mails unserer Hörerinnen und Hörer. Barbara Hoffmann habe ich ausgesucht. Sie schreibt uns, wir erkaufen uns die neuen Freiheiten mit mehr Toten. Die zweite Welle wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht nicht mehr so heftig wie zu Anfang, aber das Virus wird weiter wüten. Ein erneutes Einschränken der Maßnahmen durch die Politik, dann aber wird kaum möglich sein. Fazit, jetzt muss sich jeder selber schützen, soweit das geht, und Lockerungsmaßnahmen nicht blind folgen, soweit die Meinung von Barbara Hoffmann. Michael Scheler schreibt uns, Zitat, die Proteste der Wutbürger, die Ökonomie der Masse über die Sorge der Gesundheit der Gefährdeten stellt, sind widerlich. Es bedarf eigentlich der Proteste der Millionen, die den besonnenen und vorsichtigen Kurs der Bundesregierung befürworten. Diese verbieten sich allerdings zurzeit von selbst. Ich bin kein CDU-Wähler, schreibt er, und dennoch dankbar, dass wir eine Naturwissenschaftlerin als Kanzlerin haben und nicht die, denen alles nicht schnell genug geht, den Kurs bestimmen. Politiker, egal welcher Couleur, die sich an die Proteste der Wutbürger anhängen sollten, zeigen klar, dass sie die Situation machtstrategisch ausschlachten. So die Meinung von Michael Scheler. Und angerufen aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das richtig sehe, hat uns Frau Langer. Schönen guten Tag. Wo genau sitzen Sie?
Ich sitze in Stralsund. Guten Tag.
Hallo, schöne Grüße.
Ja, zurück. Ich bedanke mich erstmal, dass ich in die Sendung darf.
Sehr gerne.
Was ist Ihr Punkt? Ja, finde ich es ganz wunderbar, dass es gegebenenfalls kontrovers besprochen werden kann. Was mich sehr erschreckt, sind diese Aggressionen. Ich finde, sie sind sehr am falschen Platz.
Welche meinen Sie jetzt genau?
Wenn ich mir die vorherigen Beiträge jetzt gerade, die Sie vorgelesen haben, Ich bin weder ein Wutbürger, noch bin ich irgendwie gefährdend. Ich fühle mich nicht so. Mhm. Und trotzdem vertrete ich eine andere Meinung. Und ich glaube, das ist wichtig in einer Demokratie. Ich glaube, in einer Demokratie gehört es dazu, verschiedene Meinungen anzuhören, sich auf Wissenschaftler anzuhören. Es gehört dazu, auch kontroverse Wissenschaftler reden zu lassen. Und da fand ich Ihre Sendung, die letzten 2 Tage habe ich zum Teil verfolgen können, sehr wunderbar, dass da mal was anderes zur Sprache kam. Ich selber habe 3 Kinder und 4 Enkelkinder. Ich sehe, wie die Kinder darunter leiden, unter dem, was hier passiert. Ich habe eine 7-jährige Enkeltochter, die mittlerweile Angst hat, und ich möchte keine Angstgeneration großziehen. Mhm. Ich vermisse sehr wohl Forschung in der Richtung, gibt es auch etwas anderes als eine Impfpflicht, die uns von Corona befreien kann. In Hamburg wird obduziert und wird festgestellt, dass viele Tote an Thrombosen gestorben sind und Heparin als ein Mittel der Wahl vorgeschlagen. Warum wird nur in eine Richtung geguckt? Warum wird unsere Gesundheit nicht unterstützt? Warum wird nicht, sag ich mal, jetzt die Selbstverantwortung der Bürger auch gefordert, ihr Immunitätssystem zu stärken? Warum dürfen wir auch nicht laut reden? Wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern jetzt eine Volksinitiative gegründet. Wir bitten die Bürger miteinander in einen konstruktiven Austausch zu gehen, nicht in Aggression. Wir wollen in keiner Welt der Aggression mehr leben. Und ich habe so das Gefühl, das Schlimme an diesem Virus ist, das wird befördert. Mhm. Und das finde ich sehr traurig.
Da machen sich viele Sorgen, in der Tat. Ich habe gerade schon die Frage gestellt, ob dieses Thema, ob dieses Problem die Gesellschaft weiter polarisiert, jetzt auch ablesbar an den Demonstrationen, die stattfinden. Dass wir nicht laut reden können, das mag der ein oder andere vielleicht ein bisschen anders sehen. Wir diskutieren hier ja auch ganz offen. Sie sind hier in der Diskussion drin. Wir freuen uns drauf. Danke, Frau Langer, für Ihren Anruf. Karl Lauterbach vielleicht dazu noch.
Ja, zunächst,
warum schauen wir nicht an andere Richtungen?
Das tun wir.
Stärkung des Immunsystems beispielsweise.
Das tun wir in der Tat. Also ich verfolge Studien seit 30, 40 Jahren. Ich bin, wenn man so will, ein Studienfresser. Aber so viele gute Studien, also so viele gute Studien zu einer Erkrankung, wie wir jetzt zu Corona, Covid-19 sehen, das hat es noch niemals gegeben. Es wird wirklich in jeden Winkel geforscht. Und es sind wirklich auch Top-Wissenschaftler jeder Couleur. Also ob das Immunsystem gestärkt werden kann, ob die Leute tatsächlich mit Corona sterben oder an Corona sterben, was genau die Todesverläufe sind, welche Rolle da, sagen wir, diese Thrombosen spielen. All dieses erforscht.
Vieles ist noch sehr, sehr unklar.
Nein, aber vieles
aber
wissen
das,
wir auch.
Das Virus ist ja auch neu.
Genau, also aber wir haben doch eine ganze Menge also rausgefunden, um ein Beispiel zu nennen. Wir wissen mittlerweile, dass die Menschen tatsächlich an Corona und nicht mit Corona sterben. Sie verlieren in der Regel Männer, also ungefähr 12 Jahre, Frauen etwa 11 Jahre. Das ist, hat die Oxford-Universität sehr belastbar herausfinden können. Auf der Grundlage der Untersuchung auch, Obduktion, aber nicht nur von Toten in Italien, in Schottland und in England, und das bestätigen auch andere Studien. Also somit, wir wissen eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz, also was wir halt nicht wissen, ist, wie wir zu einer Impfung kommen. Die Impfpflicht, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, wenn es eine gute Impfung gibt, dann wird die von jedem gewünscht werden. Und diejenigen, die dann die Impfung nicht wollen, auf die können wir dann zur Not auch noch verzichten. Aber tatsächlich ist das Problem, eine Impfung zu entwickeln, und das ist ein Weitschuss. Daher müssen wir davon ausgehen. Das ist tatsächlich das, was wir jetzt annehmen müssen, dass wir uns auf jeden Fall 1,5 Jahre, vielleicht 2 Jahre mit dieser Situation auseinandersetzen müssen. Das ist ein Gebot der Ehrlichkeit, das immer wieder zu betonen. Weil jetzt hat man manchmal auf der Straße das Gefühl, als wenn wir das Schlimmste schon hinter uns hätten. Als wenn das wie eine Grippe gewesen wäre, die jetzt abklingt, wo das Wetter besser wird. Das ist aber leider nicht der Fall.
Gerd Landsberg wollte zu dem Thema auch was sagen. Moment, Herr Landsberg, vielleicht darf ich ein Stichwort, das wir unbedingt besprechen müssen, was auch wirklich zentral ist hier. Das müssen wir diskutieren, nämlich diesen Mechanismus der Notbremse, die ja vereinbart worden ist zwischen Bund und Ländern. Ich erkläre es nochmal so ein bisschen. Sollten in einem Landkreis oder in einer Stadt innerhalb von einer Woche 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gemessen werden, müssen lokale Maßnahmen ergriffen werden. Ich glaube, in 5 Landkreisen bzw. Städten in Deutschland ist das der Fall, dass diese 50 überschritten wird. Ist es grundsätzlich richtig, so lokal vorzugehen? Ich habe Sie gerade eben so verstanden, und nicht in Sachsen-Anhalt, wo es ja kaum Infektionen gibt, oder in Mecklenburg, wo die Hörerin ja gerade angerufen hat, das Leben so einzuschränken wie in einem Hotspot.
Also ich halte das für richtig. Ob jetzt die Zahl 50 richtig ist oder ob es vielleicht 30 hätten sein müssen.
35 waren auch
ja, das ist natürlich eine Entscheidung der Politik. Mhm. Das ist ja bundeseinheitlich und das werden die Kommunen umsetzen. Sie müssen es umsetzen. Wir haben ja nicht so sehr viele bundeseinheitliche Vorgaben jetzt, aber das scheint mir eine ganz wichtige zu sein. Und sie hat ja auch schon funktioniert. Im Kreis Coesfeld sind die Lockerungsmaßnahmen zunächst weiter verschoben worden. Das ist richtig, weil das auch die Sensibilität der Menschen, die in diesen Gebieten lebt, erhöht. Ich würde aber noch gern einen Punkt sagen, weil die Hörerin das angesprochen hat und sie auch, Polarisierung. Ich kann diese Polarisierung ehrlich gesagt nicht erkennen. Ganz im Gegenteil, ich erkenne auf einmal vor Ort, dass die Menschen, die sonst ja auch an der Kommune immer rumgemeckert haben, zu langsam, zu bürokratisch, zu umständlich, auf einmal sehen, nee, das funktioniert, die tun was für uns rund um die Uhr. Also das Vertrauen in die Kommunen und in die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist aus unserer Sicht deutlich gestiegen. Und wenn Sie mal auf die Bundesebene schauen, es ist ja schon bemerkenswert, dass auf einmal die CDU bei 40% liegt.
Und Sie haben, Herr Landsberg, auch das Vertrauen, laut Job Description bei Ihnen ist das wahrscheinlich mit im Vertrag drin, dass die Kommunen wirklich mit dieser Situation jetzt adäquat umgehen können. Das Vertrauen haben Sie.
Also das Vertrauen habe ich. Ich vergleiche das ein bisschen mit der Flüchtlingssituation. Die kam, wer hat das denn umgesetzt? Doch nicht die Bundesregierung, nicht die Landesregierung. Die Kommunen haben teilweise gewaltsam Lebensmittelgeschäfte geöffnet, um die Leute zu versorgen. Das ist immer professioneller geworden. Das geschieht auch jetzt. Inzwischen kriegen die Gesundheitsämter zusätzliches Geld vom Bund. Sie kriegen Materialien. Sie kriegen übrigens auch Personal. Es sind über 5000 Verträge geschlossen worden, um Infektionsketten aufzuschlüsseln, ist für Studenten ein interessanter Job. Immerhin 2.400 Euro brutto im Monat. Also da geschieht viel. Natürlich kann immer noch mehr geschehen, aber bisher, finde ich, haben die Kommunen das ganz gut gemacht. Und das sage ich nicht, weil ich Vertreter des Städte- und Gemeindebunds bin.
Okay, Karl Lauterbach, Sie haben dieses Vertrauen auch?
Nein, ehrlich gesagt, also ich war ja gegen diese Regel, konnte mich aber nicht durchsetzen. Den Kommunen traue ich vieles zu. Aber wenn es jetzt tatsächlich zur deutlichen Zunahme von Fällen käme und wir haben die Schulen ja noch nicht geöffnet, dann stellt sich zum Beispiel die Frage, also wie gehen wir jetzt mit den Schulen und mit den Kitas um, wo wir eigentlich schon wieder zu viele Fälle haben, aber wir können dann nicht, sagen wir mal, Schulen mit 30 Kindern im Klassenraum zulassen. Wir wissen mittlerweile, Kinder stecken Erwachsene an, stecken sich auch untereinander an. Das war ja lange Zeit strittig, ob das so ist, das hat die Wissenschaft jetzt geklärt. Und da halte ich natürlich eine bundeseinheitliche Lösung für besser, weil die Kinder sind ja immer, alle Kinder in Deutschland sind in der gleichen Situation. Da kann ich sagen, dass in der einen Kommune, ich sage mal, die Restaurants und die also Bars etwas großzügiger behandelt werden, drum aber die Schulen halb geschlossen bleiben.
Man muss doch auf regionale Unterschiede abstellen. Man kann doch in Sachsen-Anhalt nicht erwarten, dass dort Millionen Menschen im Shutdown leben oder in Mecklenburg-Vorpommern.
Im Shutdown hat in Deutschland noch niemand gelebt. Wir haben also einen Shutdown, um das nochmal klar zu sagen, wie in Frankreich oder in Italien oder in Spanien, haben wir in Deutschland nicht gehabt. Wir sind relativ locker mit dem Coronavirus umgehen.
Kontaktbeschränkungen
hat es gegeben. Aber weil wir so früh dran waren, ich sage mal, das Glück, was wir gehabt haben, also dass die Pandemie hier spät kam, das haben wir auch ausgenutzt, daher kam es zu einem harten Shutdown nicht. Ich sage das deshalb, weil wenn tatsächlich eine harte zweite Welle im Herbst käme, dann käme ein wirklicher Shutdown. Dann käme eine Maßnahme, die über das hinausgehen müsste, was wir bisher gesehen haben. Das wollen wir alle verhindern, aber niemand kann es ausschließen. Und das müsste dann bundeseinheitlich vermittelt werden. Ich muss es doch erklären
können. Dann ja.
Das, genau. Und darauf müssen wir aus meiner Sicht vorbereiten. Ich finde es auch ehrlich gesagt falsch und schade, dass wir weder ein einheitliches Schulkonzept für Deutschland haben, noch ein einheitliches Testkonzept, wie wir medizinisches Personal regelmäßig testen, noch ein einheitliches Konzept darüber haben, welche Masken, sagen wir, getragen werden müssen. Und wir haben auch die App noch nicht am Platz und keine Idee davon, wie die App zu nutzen ist, wenn sie da ist. So, von daher, ich bin Bundespolitiker, das mag man mir nachsehen, Herr Landsberg. Ich traue den Kommunen einiges zu und ich also weiß auch, was sie in der Flüchtlingskrise auch sie persönlich haben lassen können. Aber für so eine Pandemie, glaube ich, ist also die bundeseinheitliche Linie die beste.
Okay, Otto Fricke soll auch gleich das Wort erhalten, aber ich möchte vorher noch Frau Schlappetova, wenn ich das richtig sehe, bei München begrüßen in der Runde. Was ist Ihr Punkt?
Ja, guten Tag in die Runde. Vielen Dank, dass ich noch da kommen durfte.
Sehr gerne.
Ich habe eigentlich nur anmerken wollen, dass dieser Begriff neue Normalität, der irritiert mich. Also, denn ich bin der Meinung, dass wir in keiner Normalität leben zurzeit. Also wir leben de facto in einem Ausnahmezustand, ein Stück weit gelockert jetzt, aber trotzdem, es sind so viele Bereiche, die wir zunehmend vermissen werden. Und da denke ich vor allem an die Kultur, auch an die kleinräumige Kultur, also nicht die großen Orchester, großen Opernhäuser und so weiter, da sind die Mitarbeitenden einigermaßen abgesichert, aber die kleinen Künstler, die freiberuflich sich normalerweise eigentlich gut über die Runden bringen und jetzt de facto ein Berufsverbot haben, ja, und die praktisch vor der Frage stehen, gehen sie jetzt zum Spargelstechen, ja, wenn ich das so sagen darf, oder üben sie weiter ihre Geige, ihr Klavier und versuchen sich auf Niveau zu halten für den Fall, dass irgendwann sie wieder auftreten dürfen. Ja, das ist die eine Sache. Also ich höre eigentlich jetzt in dieser Diskussion mit der Lockerung, höre ich leider ganz, ganz wenige Stimmen, die auf die Kultur hinweisen, dass die ja auch irgendwo doch bitte wieder zum Leben erweckt werden
sollte. Absolut berechtigter Punkt, und wir haben es bei uns im Deutschlandfunk im Programm auch immer wieder thematisiert. Übrigens, die Kanzlerin Merkel hat ja in ihrem wöchentlichen Videopodcast auch das Thema der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler nochmal angesprochen und gesagt, da müssen wir drauf gucken. Aber es ist ein völlig berechtigter Punkt, Frau Schlapetova, vielen Dank für Ihren Anruf nach München. Otto Fricke, vielleicht nochmal an Sie die Adresse, die Frage, trauen Sie es zu, den Kommunen mit dieser Situation, mit dieser Verantwortung, dieser neuen Verantwortung auch umzugehen?
Im Großen und Ganzen ja. Weil, und das, da unterscheiden sich der Kollege Lauterbach und ich dann nicht in der Analyse, wo wir sind, was die Risiken sind, sondern der Frage, wie geht man damit um? Ich traue, ich bin eben nach dem Grundsatz Freiheit zur Verantwortung. Ich traue Kommunen, wenn man ihnen mit den nötigen Mitteln, da werden wir übrigens auch schauen müssen, wie wir das richtig machen, also Finanzmitteln und den entsprechenden Möglichkeiten zu, dass sie das hinbekommen, je nach Örtlichkeit. Das habe ich in meiner Heimatstadt Krefeld, wo ich einen SPD-Oberbürgermeister habe, der das sehr gut mit seinem Team gemanagt hat, mit dem ich in vielen Punkten in Opposition stehe, der gesagt hat, wir haben eine zentrale Anlaufstelle, dadurch können wir es konzentrieren, wie vermeiden wir das und so weiter, das hinbekommen. Und ich glaube eben auch daran, dass in Unterschiedlichkeit viel mehr Lösungsmöglichkeiten sind. Deswegen haben wir uns in Deutschland ja auch für den Föderalismus entschieden. Ja, und da hat der Kollege Lauterbach recht, wenn wir eine starke zweite Welle bekommen, aber auch das haben wir gesetzlich geregelt, dann sind wir an einer zentralen Stelle, wo es zentral kommt, wo es auch sehr hart wird, das wissen wir auch alle. Nur, und da komme ich jetzt wieder dazu, die Frage, wie wir auf die jetzt auftretenden Probleme reingehen, das wird für uns der Lackmustest werden. Schaffen wir es, in den Kommunen zu sagen, Leute, bei uns ist was schiefgelaufen, nicht gucken, wer ist der Schuldige, sondern wie lösen wir das Problem, gehen wir wieder Stücke zurück, bringen wir das wieder auf ein Niveau runter, wo es ist, und wenn wir das zeigen können, dann habe ich auch, sage ich mal so, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Welle viel geringer wird. Dann müssen wir Tests ausbauen, ich glaube, dass wir Random-Tests, also zufällige Tests, auch mal ausbauen müssen, um weitere Zahlen zu bekommen.
Und das ist genau die Herausforderung in der Tat.
Das ist die Herausforderung, die kriegen wir nur divers hin, nicht mit einer Linie. Die
Kommunen eben stehen. Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, Sie müssen uns helfen. Wie läuft das praktisch ab dann auf der kommunalen Ebene? Wer entscheidet da was, damit die Hörerinnen und Hörer sich mal ein Bild machen können eigentlich, wie das eigentlich abläuft? Und vielleicht auch mit der Frage, gibt es da nicht auch die Gefahr, die Leute kennen sich dort in der Region vor Ort, man nimmt Rücksicht aufeinander, vielleicht auch von einem großen Unternehmen, Unternehmer beispielsweise. Besteht da nicht die Gefahr, dass da auch Dinge vertuscht werden?
Also das sehe ich nicht. Nehmen Sie mal das Beispiel. Das erste Mal, wo das massiv auftrat, war der Kreis Heinsberg. Wie läuft das? Es gibt einen Krisenstab, da sitzt die Kommune drin, da sitzt das Gesundheitsamt drin, da sitzt der Katastrophenschutz drin. Die werden beraten vom Robert-Koch-Institut und natürlich auch vom jeweiligen Landesgesundheitsministerium. In dem Kreis Heinsberg hat man zügig gehandelt. Man hat die Schulen schon geschlossen, da haben wir in Deutschland darüber überhaupt noch gar nicht geredet. Sonst wäre das noch ganz anders ausgegangen. Und deswegen sehe ich diese Gefahr der Vertuschung nicht. Was wir als Kommune natürlich brauchen, ist die wissenschaftliche Unterstützung, die wirtschaftliche und die Ausstattung. Dazu gehört Personal und Finanzen. Da arbeiten wir dran. Aber dass die das jetzt vertuschen, das glaube ich nicht. Was wir allerdings mal bräuchten, da hat Herr Lauterbach völlig recht, wir bräuchten endlich mal eine klare Statistik, wie viele Leute sind heute oder gestern eigentlich in Deutschland getestet worden, mit welchem Ergebnis. Es gibt zwar immer die abstrakte Zahl, es sind jetzt in der Woche etwa zwischen 850.000 1000 und einer Million. Das war mal früher viel weniger. Aber das wäre ja wichtig, weil die Zahl der Testungen natürlich sehr viel aussagt, wie ist die Infektionssituation vor Ort.
Und die Gesundheitsämter, die stehen ja auch vor großen Herausforderungen. Die sollen ja die Kontakte von Infizierten schnell ermitteln und dann auch kontaktieren. Wie gut, wie schlecht sind die aufgestellt derzeit?
Ja, also wir haben natürlich Probleme, genügend Personal zu haben, das die Kontakte verfolgt. Denn das verteilt sich ja nicht auf die 400 Gesundheitsämter, die Neuinfektionen, sondern es gibt Gesundheitsämter, da gibt es viele. Andere haben ganz wenig. Wir haben ja Stralsund schon angesprochen. Deswegen glaube ich, die App muss kommen. Sie muss wirkungsvoll sein. Sie würde die Gesundheitsämter, wenn man es gut und richtig macht und wenn die Mehrheit der Menschen das auch runterlädt, enorm entlasten und unsere Fähigkeit, Infektionsketten schnell zu erkennen und zu unterbrechen, würde deutlich besser werden. Nur dafür brauchen wir ein Kommunikationskonzept von Bund, Ländern und Kommunen. Das habe ich auch im Gespräch mit Herrn Spahn deutlich eingefordert.
Karl Lauterbach, wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass da Dinge möglicherweise unter den Teppich gekehrt werden, wenn das jetzt auf kommunaler Ebene verhandelt wird?
Also ich glaube, die Gefahr ist erheblich. Das ist ja ganz klar, wenn jetzt eine Kommune beispielsweise die Schule gerne öffnen würde und liegt also knapp unter der sogenannten Notgrenze, dann besteht natürlich also die Gefahr, dass hier nicht mehr getestet wird als nötig. Und wenn Tests da sind, dass die Auswertung sich beispielsweise um ein paar Tage verschiebt. Ich glaube, das bestraft eigentlich den Ehrlichen. Wenn ich in meiner Kommune jetzt beispielsweise, wir wissen ja, die Dunkelziffer ist hoch. Die geschätzte Dunkelziffer ist etwa 5 bis 6. Das heißt, für jeden vom RKI oder Robert-Koch-Institut, also identifizierten Fall, gibt es 5 oder 6 weitere wahrscheinlich, die ich nie entdecke. Die Kommune, die jetzt wirklich hart testet, die würde einen großen Teil dieser Fälle ebenfalls entdecken. Die geht automatisch über den Wert. Der Wert ist sowieso schon zu hoch, aber den Wert würde ich dann erreichen. Teste ich sehr viel, erreiche ich den Wert
aber ganz glauben sicher. Sie im Ernst, Karl Lauterbach, dass dann Entscheidungsträger, politische Entscheidungsträger sagen, wir lassen das jetzt mal mit den Tests und gehen wir über die Grenze. Die Folge wäre doch, dass dann ein wahnsinniger Hotspot entsteht und dann sind die Folgen viel größer.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Gefahr besteht. Das ist einfach meine Einschätzung. Insbesondere, wenn wir das beobachten, was derzeit in der Politik und auch in der Bevölkerung also weit verbreitet ist, nämlich man lebt von der Hoffnung. Man lebt einfach von der Hoffnung, vielleicht kommt es ja doch nicht so schlimm. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Lass uns doch noch mal ein bisschen warten, vielleicht wird es doch besser kommen.
Otto Fricke dazu?
Und das halte ich, das ist glaube ich, die Gefahr.
Nee, da muss ich widersprechen. Also ich sehe das auch aus den Gesprächen. Ich nehme wieder meinen Oberbürgermeister, einen Sozialdemokrat, mit dem wir vor Ort eher in Opposition sind. Der weiß doch ganz genau, wenn er jetzt weniger testet.
Ich sage, er wird nicht mehr testen.
Ja, Moment, wenn er jetzt weniger testet, als er könnte. Und es kommt in seiner Heimatstadt mit übrigens einer Kommunalwahl im September zu einem Hotspot. Es kommt zu Toten, die darauf, ob kausal berechtigt oder nicht, zurückzuführen sind. Dann ist das Ende. Und wenn man schon nicht sagt, die Verantwortung ist nicht vorne, dann nehmen wir doch mal an, es wäre nur ein Machterhaltspolitiker. Dann würde auch der sehen, das Risiko ist zu groß. Und ich glaube, dass wir einfach da unterschätzen, dass Kommunen und auch die Handelnden in den Kommunen wissen, dass sie gerade jetzt bei dem Thema am Ende, Entschuldigung für den rheinischen Ausdruck, am Schlawittchen gepackt werden würden, wenn hier ein Hotspot entstünde. Ich gebe Ihnen recht, dass die Trägheit, da hat der Kollege Lauterbach recht, die Trägheit immer wieder da ist. Aber sobald du auch nur, und das merke ich bei uns in der Heimat, sobald du auch nur bei einem Seniorenheim einen Verdacht hast, geht es sofort hin und gesagt, da wird noch mehr geprüft, da gehen wir noch mehr hin. Und da müssen wir dann auch den Kommunen helfen, dass sie noch mehr und besser prüfen können, damit nicht die Rausrede kommt, und die besteht dann auch mal, hat ja gar nicht so viel Möglichkeiten.
Aber Landsberg, mal ganz konkret nochmal nachgefragt. Wenn wir jetzt eine Region haben, wir haben ja 5 Regionen, wo diese Kennziffer eben überschritten wird von 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Und wenn dann dort die Geschäfte, die möglicherweise wieder geöffnet gewesen sind, wieder geschlossen werden, die Schulen und Kitas auch wieder geschlossen werden, führt das dann nicht dann dazu, dass viele Menschen, auch solche, die infiziert sind, dann diese Region verlassen werden, Hals über Kopf möglicherweise, und damit massiv zur Ausbreitung beitragen?
Also die Gefahr sehe ich nicht. Sie ziehen nicht so schnell weg, zumal nicht in diesen Zeiten. Und es hat sie die Fälle auch schon gegeben. In Dormagen ist das erste Gymnasium bereits wieder geschlossen worden. Also das funktioniert. Es hängt an der Kommunikation, wie man mit den Leuten umgeht. Anderes Beispiel: in Leipzig hat man über 1000 Heimbewohner getestet. Das hat die Stadt von sich aus veranlasst, ohne dass da jetzt eine politische Vorgabe des Landes war. Also ich glaube schon, dass wir das richtig einschätzen können. Und wenn die ganz große zweite Welle kommt, kommt, die wir alle nicht hoffen, aber sie kann natürlich kommen. Natürlich wird dann die Situation zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten nochmal eine andere sein. Und dann wird man wahrscheinlich zu einem Modus zurückkehren, den wir auch am Anfang hatten.
Karl Lauterbach?
Also ich glaube sogar, dass die Regelung ungerecht ist. Also nicht nur, dass sie sich nicht umsetzen lässt, weil die Kommunen nicht die Erfahrung, auch nicht das Personal haben zur Pandemiebekämpfung, geschweige denn einer ganz neuen Pandemie. Aber es ist auch noch ungerecht. Also stellen Sie sich vor, hier ist eine Kommune mit vielen Menschen, sagen wir mal jungen Menschen, die eher also sich infizieren und vielleicht noch 2, 3 Pflegeheimen. Dann also habe ich die 50 doch sehr viel schneller erreicht, als wenn ich die 100.000 in einer Flächenkommune habe, wo die Leute weit auseinander wohnen, ja, wo keine Pflege Einrichtung ist, das doch alles komplett ungerecht. Und dann wird sich die harte Frage stellen, weil ich hier einen Ausbruch, meinetwegen im Fleischwerk oder in der Pflegeeinrichtung habe, muss ich dann, wenn ich es nicht anders kann, die Schulen schließen?
Nein.
Das kann, ja, das, die Diskussion wird doch dann kommen. Also die Diskussion wird kommen, was kann ich tun, um das, und Sie können doch epidemiologisch nicht genau sagen, das ist jetzt das Pflegeheim gewesen, diese Art Mikroepidemiologie, dass
aber
sie in der
so
Lage
argumentiert
sind,
ja beispielsweise die Landrätin, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Greiz in
ja,
Thüringen.
Genau.
Da geht es um ein Pflegeheim, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie sagt, nein, also weitere Schließungen in anderen Bereichen muss es nicht geben.
Genau, also sie ist ein gutes Beispiel. Sie sagt, okay, also ich schließe doch jetzt nicht die Schulen, weil wir in dem Pflegeheim ein Problem haben. Oder ich schließe doch jetzt nicht das Gymnasium, weil in der Fleischerei ein Problem sollen die doch zu machen. Und diese also kleinen, sagen wir, das ist dann ja auch blitzschnell aufgeladen durch die Kommunalpolitik. Kollege Fricke hat ja in einem Punkt recht. Dann wird ja, wir haben ja jetzt derzeit, sagen wir, Wahlkampf zum Teil zwischen den Ländern, auch in Vorbereitung der Nachfolge Angela Merkel. Diesen Wahlkampf haben wir dann auf kommunaler Ebene, dann ist sozusagen so eine Art Mikrowahlkampf in den Landkreisen, wer ist der beste Pandemiekritiker und also Bekämpfer und so. Das ist eine Vermengung und das finde ich nicht richtig.
Ganz kurz dazu noch, Gerd Landsberg, wir haben jetzt nur noch eine Minute quasi.
Sie haben teilweise recht, aber in einem Punkt darf ich darauf hinweisen, dass da bei der Vereinbarung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten gerade der Fall genannt worden ist. Ja. Das heißt, wenn die Zahl 50 gerissen wird und es konzentriert sich auf ein Altenheim oder auf ein Krankenhaus, dann bedeutet das eben nicht, dass ich alles zurückfahre.
Aber
muss.
Es ist nicht immer so eindeutig.
Nein, das ist schon klar. Das
Fall.
Ist schon klar.
Ja, das ist der Punkt.
Aber es ist thematisiert, das wollen
wir. Und wenn es nicht eindeutig ist, dann hat eben der Landrat oder der Bürgermeister die Pflicht, dieser Nicht-Eindeutigkeit
richtig
nachzugehen.
Ja.
Und dafür wird er abgewählt.
Oder auch gewählt, weil er gesagt hat, Mensch, der hat uns gerettet.
Gut, wir werden die Diskussion und die Entwicklung weiter verfolgen in den nächsten Wochen. Ich sehe schon, hier sind skeptische Stimmen am Werk, aber auch optimistische. Neue Normalität, kommt jetzt die zweite Corona-Welle? Das war unser Thema hier im Deutschlandfunk an diesem Montagvormittag. Otto Fricke, schönen Dank fürs Teilnehmen. Gerd Landsberg, Karl Lauterbach, schönen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Mitdiskutieren, fürs Fragestellen. Hier kommen gleich die Nachrichten und danach dann die Themen aus Umwelt und Verbraucher.